Gab es einen Fall, der dich an deine Belastungsgrenze gebracht hat, wo du sagst, boah, hey?
Genau einer. Einer, der so krass für mich zumindest persönlich war, dass er mir heute noch die Tränen in die Augen tat.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichten, die das Leben schreibt. Mein Name ist Harry Mayer und alle zwei Wochen treffe ich Menschen, deren Lebensweg zeigt, wie spannend, überraschend und manchmal auch ungewöhnlich das Leben verlaufen kann. Mein heutiger Gast ist ein Mensch, der verschiedene Welten miteinander verbindet. Handwerk, Medizin, Forschung, Digitalisierung und Notfallmedizin. Er begann seine berufliche Laufbahn als Orthopädie-Schuhtechniker. Heute ist er Professor für, und jetzt wird es noch schwerer, Digital Health. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei ihm sein kann und damit herzlich willkommen bei dir, lieber Professor Dr. Stefan Sesselmann. Servus, schön, dass du da bist.
Ja, servus, hi. Schön, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, mich bei euch auch mal vorzustellen.
Ich muss jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, denn alle fragen immer, woher kennt der Mayer die ganzen Leute? Du warst eine Empfehlung von der Physiopraxis Lindner und der Lukas sitzt dabei und überwacht das Gespräch, dass natürlich alles so gesagt wird, wie es läuft, denn ihr arbeitet ja auch zusammen. Da kommen wir aber später drauf und er hat zu mir gesagt, Mensch, du musst zum Sesselmann. Der Mann hat eine Geschichte, der hat was zu erzählen, wie er die Sachen gepackt, hergefahren zu seinem Privathaus. Er wohnt mitten in Fürth und jetzt kommt's, liebe Zuhörer, wir sitzen auf der Terrasse. Denn der Mayer hat eine Katzenhaarallergie, innen sind die Katzen, außen sitzt der Mayer, der Postbote hat gerade schon geschimpft, der Nachbar hat das Auto gesaugt. Also bei dir ist immer was los, Stefan, gell?
Ja, in der Stadt ist nie leise. Gell? Wer es ruhig haben will, der muss aufs Land ziehen. Aber ich hoffe, das stört uns heute jetzt nicht die Umgebungsgeräusche.
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja schön, dass ich als Land einmal ein bisschen mehr Menschen mitbekomme. Ich bin es gewohnt und ich komme mir vor wie ein Zoo, wenn denn drinnen hupfen die Katzen vorbei und alles super. Und ja, also von daher, mir geht's gut. Dir auch.
Ja, perfekt. Ja.
Bist du gebürtiger Fürther?
Nein, ich komme aus Kulmbach eigentlich. Ja.
Warum verlässt man das schöne Kulmbach, werden sich jetzt die Kulmbacher fragen, und zieht nach Fürth?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil Kulmbach gefällt mir als Stadt natürlich auch sehr. Aber der Grund, warum ich es verlassen hatte, war erstmal schon mal, dass man dort nicht studieren kann. Ne? Also Medizinstudium wäre da nicht möglich gewesen. Und die Ausbildung, die ich gemacht habe als Orthopädie-Schuhtechniker, die du angesprochen hast, die wollte ich jetzt auch nicht im elterlichen Betrieb machen. Die habe ich dann in Bamberg damals gemacht.
Ach, dein Vater ist Orthopädie-Schuhtechniker.
Genau, nur deswegen habe ich die Ausbildung damals gemacht, weil das war ja eigentlich so mal der Lebensplan, diese Werkstatt zu übernehmen, weiterzuführen. Ja, das war schon immer so das Schicksal von kleinen Stefan, ja, seitdem ich mich erinnern kann. Deswegen die Ausbildung gemacht nach dem Abi, ja, und war aber dann jetzt nicht so, dass ich dann sagte, das will ich für immer machen. Ja.
Ein Schicksal, das uns schon mal verbindet. Ich habe mal Schreiner gelernt aufgrund meines Vaters. Ich sollte auch den Betrieb übernehmen. Böse Zungen behaupten ja, zum Glück hat er es nicht gemacht. Hattest du auch so wenig Freude an diesem Beruf?
Na, könnte ich auch nicht sagen, dass ich wenig Freude hatte. Ich konnte mir zu dem Zeitpunkt nur nicht vorstellen, für immer in der Werkstatt sitzen zu bleiben. Der Beruf hat auf jeden Fall sehr viele schöne Seiten. Das Handwerk, der Kontakt zu den Menschen, denen man dann auch spürbar helfen kann, das hat mir dort schon gefallen. Aber in meiner damaligen Vorstellung war mir das zu wenig, also den Menschen helfen zu können, das war mir wichtig. Das war für mich klar, also Medizinrichtung, die will ich beibehalten. Aber ich wollte das eben hochskalieren auf einem anderen Niveau. Ich wollte nicht nur Orthopädie-Schuhtechnik machen, sondern mich hat da der Mensch als Ganzes interessiert und deswegen damals die Entscheidung, mit dem Abi, das ich ja eh hatte, dann auch Medizin zu studieren. Ja.
Warum haben dich deine Eltern überhaupt aufs Gymnasium geschickt? Denn theoretisch hätte ja der Mittelschulabschluss gereicht.
Ja, das werden die sich dann auch gedacht haben, schätze ich. ich war ja schon grundsätzlich ein guter, das Eigenlob stinkt natürlich immer.
Ja, der Lukas hat schon gesagt, du bist sehr schlau.
Sehr guter Schüler schon in der Grundschule. Und da war halt auch die Empfehlung damals der Grundschullehrerin, der Bub muss aufs Gymi. Ne? Oh, und das haben halt meine Eltern dann gemacht. Geschadet hat es nicht, sagen wir es mal so.
Druckmittel war da, so nach dem Motto, wenn es dir in der Arbeit nicht gefallen hat, dass du sagst, jawohl, ich mach mal weiter. Weil der Papa hat sich bestimmt gewünscht, dass du dann nach der Lehre bei ihm einsteigst.
Genau, das war eigentlich der Punkt, die Werkstatt zu übernehmen. Aber das war für mich also ein gewisser Reifungsprozess, so gefühlt, sage ich jetzt retrospektiv betrachtet, war er halt so mit 20 einfach noch nicht so reif, dann zu sagen, das will ich oder das will ich nicht. Ich glaube, das geht vielen heute auch so. Insofern hat diese Ausbildung auch nicht geschadet, erstmal nochmal wirklich in sich gehen zu müssen und zu sagen, willst du das jetzt wirklich die nächsten, was weiß ich, 45 Jahre deines Lebens so machen oder halt eben nicht? Und dafür war diese Ausbildung sehr, sehr wichtig, auch dann nochmal bewusst eine Entscheidung treffen zu können. Nee, das möchte ich nicht. Und eben dann zu sagen, jetzt studierst halt noch. Und dann war es halt Medizin, weil das war halt dann genau der Punkt, zu sagen, Gesundheitssektor ist mir wichtig. Menschen helfen, aber eben auf anderem Niveau, das, was ich vorhin sagte. Und dann halt Medizinstudium. Gell?
Ja. Ich frage deshalb, denn man hört ja immer so wilde Geschichten, man braucht ein 1-0er Abi, damit man Medizin studieren kann. Warst du ein 1-0er Abi oder bist du ins Ausland gegangen?
Nein, kein 1-0er Abi. Weiß nicht, ob ich dazu überhaupt fähig wäre, 1-0er Abi zu machen. Aber das kam für mich auch gar nicht in Frage. Wie gesagt, Werkstatt sollte ich übernehmen. Ja. Für mich war es Ziel, das Abi zu bestehen. Ich habe ein gutes Abi. Ne? Also das darf ich jetzt schmal reden. Also sonst hätte ich ja nicht Medizin studieren können.
Aber hast du dann in der Gegend studieren können? Denn man braucht ja einen Numerus Clausus, wie es so schön heißt.
Genau, also ich bin damals zum Glück dann tatsächlich in Erlangen untergekommen. Das war halt oder ist immer noch die nächste. Na, wobei inzwischen kann man jetzt in Bayreuth Medizin studieren, damals nicht. Ja. War das damals die nächste Uni, wo man Medizin studieren konnte. Das ging dann nahtlos über. Also ich habe die Ausbildung abgeschlossen und dann direkt an die Uni in Erlangen gegangen. Ja.
Wie lief das Gespräch mit dem Vater?
Ja, erstaunlich gut, weil einen Arzt in der Familie zu haben, war für meinen Vater jetzt kein Totalschaden, sagen wir es mal so. und was schon auch wichtig war, und das war für mich auch von vornherein klar. Ja. Ich habe diese Zeit gebraucht, um Klarheit für mich zu gewinnen. Und was eben auch klar war für mich, wenn ich jetzt Medizin studiere, dann will ich auch direkt in die Orthopädie mal gehen. Und das war natürlich dann auch für den Vater nochmal wichtig zu wissen. Aha, die dann haben wir einen Orthopäden. Ja, das ist, so dachte der. Na, da muss man immer natürlich aufpassen. So darf es natürlich auch nicht sein. Kam ja dann, wie jetzt auch klar ist, nicht genau so. Also hat man gesagt, ja genau, dann macht er jetzt Orthopädie. Ne? Und dann kommt er nach Kulmbach und dann haben wir Praxis und Werkstatt so in der Family so ungefähr. Kam wie gesagt nicht so, aber somit war mein Vater zumindest schon mal besänftigt.
Warum kam es nicht so?
Ja, wie so oft kommt dann eins zum anderen. Ne? Wenn man dann studiert hat und dann als Assistenzarzt das Arbeiten anfängt, dann merkt man ja auch, ja Moment mal, es gibt dann noch was anderes als die Praxis. Ja, da gibt es noch sowas wie Forschung, da gibt es noch sowas wie Lehre und das hat mir dann schon auch sehr viel Spaß gemacht.
Ich kenne mich ja mit Medizin gar nicht aus. Ja, ich gehe zum Hausarzt, wenn ich ihn brauche. Im Krankenhaus rennt auch ein Mediziner rum, das weiß ich. Wie ist das? Man studiert Medizin allgemein oder muss man sich für spezielle Richtungen entscheiden? Wie läuft das ab?
Bis auf Zahnmedizin studieren alle Ärzte erstmal komplett dasselbe Studium.
Vom Hausarzt bis zum Chirurgen, der irgendwann mal in meinem Gehirn rumschneidet.
Genau, ne, exakt. Jeder studiert das Gleiche, hat insofern das gleiche Basiswissen. Das dauert 12 Semester plus offiziell ist es ein halbes Staatsexamenssemester, also über 6 Jahre. Ja, das ist die Mindeststudienzeit. Das schaffen aber die wenigsten in der Zeit tatsächlich. Ja. Dann ist erstmal die Spezialisierung auf den Facharzt. Und je nach Facharzt sind es dann in der Regel nochmal 5 bis 6 Jahre, die man meistens aber auch nicht so in
der Da ist man dann im Krankenhaus praktisch, gell?
Im Krankenhaus, auch schon mal in der Praxis tätig, genau. Ja. Je nachdem, was man macht.
Wo warst du dann? Im Erlangener Klinikum oder wieder zurück nach Kulmbach?
Also als Assistenzarzt bin ich erstmal nach Jena tatsächlich gegangen, weil mir schon im Studium klar war, Forschung, Lehre will ich auf jeden Fall machen. Und da war für mich klar, ich möchte das mal an der Uni sein, bleiben. Und da war die erstbeste Stelle, die sie angeboten hat, Jena. Also ich habe auch da lückenlos Examen gemacht und 2 Wochen später oder was habe ich in Jena als Arbeiten angefangen.
Freundin hattest du dann zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich keine, denn die
hätte... Doch, da war ich schon Vater.
Nein.
Ja, ja,
ach, du hast deine Frau im Studium, die war gerade da drinnen, die Katzen streichelt, das ist deine Gattin.
Genau.
Ah, ja, ist ja klar, das ist die Gattin.
Die kenne ich nur aus der Zeit.
Ah, ist die auch Ärztin?
Nein.
Nicht?
Nein.
Aber im Studium kennengelernt wahrscheinlich.
Ja, so war es, ja, genau.
Und dann hast du gesagt, ich gehe nach Jena, sie ist dir geblieben.
Ist mit nach Jena.
Ach so, die ist mit nach Jena, okay.
Ja, 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 die ist mit nach Jena.
Und was macht man dann da in Jena? Du bist dann an der Uni gewesen, war auch eine Klinik dabei oder was? Oder
ja,
sitzt man da nur am Lehrstuhl und wälzt Bücher?
Wir mussten wir schon erstmal schwerpunktmäßig als Arzt arbeiten für die Weiterbildung. Ja. Da war in der Unfallchirurgie dort, was schon sehr spannend war. Also da hat man schon sehr viel gesehen. Ja, kann man schon sagen, eine der renommiertesten Unfallchirurgien in Deutschland, möchte ich schon behaupten. Ja, ja.
Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, hast du da eine Person oder einen Patienten, der dir ganz besonders im Kopf geblieben ist?
Ja, vielleicht mal ein ganz banales Beispiel, den ich auch nicht vergessen werde. Da werden viele jetzt wahrscheinlich lachen, aber das vergisst halt nicht, weil das nervt oft auch. Ne? Einer, der nachts um 3 in die Notaufnahme kam, weil er von der Biene gestochen wurde, wohlgemerkt ohne Allergie. Ja? Die Begründung, warum er jetzt nachts um 3 aber noch zu uns gekommen war, ist, er muss ja am nächsten Tag in Urlaub fliegen. Und,
ja, da wäre ich aber auch gekommen.
Ja, okay, alles klar.
Ja, natürlich. Hallo, also ich bitte. Ja, also ich hätte jetzt gedacht, es kommt Wunder, was? Die Verletzung, der schlimme Unfall, ja. Das hat gefehlt. Aber nein, es kommt die Biene. Also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein.
Ja, oder? Ja, ich sehe schon, du willst ein bisschen was Krasseres hören. Also vielleicht...
Naja,
tatsächlich, aber mein erster Tag, der als ich in der Notaufnahme dann angefangen habe, der war auch so schön wie jetzt und kann mich sehr gut erinnern, dass ich mit Kollegen in der Kantine dort, was schon außergewöhnlich war, sowas gab es selten, dass man mit Notaufnahmendienst noch Zeit hatte, überhaupt in die Kantine zu gehen, war ein sehr ruhiger Vormittag. Und ich als junger Assistenzarzt habe dann so in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, oh Mensch, das ist aber ruhig, so kann es halt weitergehen. Und da sagt mir dann halt der erfahrenere Kollege, na pass auf, heute ist Motorradwetter, die fangen heute an, schrauben ihre Nummernschilder wieder hin und garantiert kommt heute noch einer in den Schockraum. Geht gar nicht anders, sagt er. Und ich so, ja okay, schauen wir halt mal. Ja, und das war dann... Ja, tatsächlich einer, der kam dann schon tot. Ne? Mein erster Schockraumpatient im Leben war klar einer, der es nicht überlebt hat. Der bleibt mir natürlich sehr im Gedächtnis. Ja.
Ich frage deswegen wegen den krassen Geschichten nach, weil ich könnte den Job nicht machen. Also eine Biene, okay, aber wenn ich dann hier, wenn es um Leben und Tod geht, das macht doch was mit einem.
Ja, auf jeden Fall. Ich sage jetzt mal, aber es ist so ein langsamer Übergang, ja, in Situationen, wo du auch gewissermaßen resilient wirst. Also ich behaupte mal, fast kein Medizinstudent, der morgen das Studium beginnt, ne, ist so abgebrüht, wie du es dann irgendwann dann halt schon trotzdem auch wirst, wenn du das mal mehrere Jahre betrieben hast, den Job.
Ja. Habt ihr da psychologische Betreuung oder heißt dann, okay gut, also der ist nicht mehr, übrigens ist 18 Uhr Feierabend.
Nein, also heutzutage ist für krasse Fälle gibt es sowas heutzutage schon, damals gab es das gar nicht. Ja. Das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her.
Also ich muss jetzt kurz dazwischen grätschen. Nicht, dass Sie jetzt denken, liebe Zuhörer, Mensch, der Mann ist schon 80. So alt bist du doch noch gar nicht. Also ein paar Jährchen.
Knapp unter 80.
Nee, ich hätte dich jetzt auf so Mitte 30 geschätzt.
Nein, ich bin schon eher Mitte 40.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja. 46.
Okay, gut. Dann ist er älter als ich. Von daher, ja, er ist alt.
Gefühlt nicht, aber leider.
Du warst Assistenzarzt?
Ja.
Wie lange hast du den Job gemacht?
Naja, Assistenzarzt, wie gesagt, für die Unfallchirurgie und Orthopädie, das ist ja ein Facharzt. Mindestzeit waren 6 Jahre. Ich habe gebraucht, lass mich überlegen, 6,5.
Ah, also der Papa war noch zufrieden, denn es ging immer noch in die richtige Richtung.
Ja, ja, klar.
Der Orthopädie-Mechaniker ist zwar in Jena, aber irgendwann kommt er bestimmt nach Hause.
Na, so lange war er nicht in Jena. In Jena war er nur ein Jahr. Ich hatte ja schon im Studium Kontakt zu den Erlanger Orthopäden aufgenommen. Der Raimund Forst, heute ein guter Freund von mir, der ehemalige Direktor damals im Klinikum dort. Und dann haben die Erlanger mich in Jena angerufen, weil ich schon denen signalisiert hatte, also ich würde schon gern bei euch auch wieder mal arbeiten, als Arzt dann auch. Ja. Und dann, als er an der Stelle frei wurde, hat er dann mich angerufen und dann bin ich nach einem Jahr schon wieder zurückgekommen nach Erlangen. Ja.
Die arme Freundin, die wird auch gedacht haben, was will ich jetzt? Jetzt muss ich mal wieder eine neue Arbeit suchen.
Naja, genau. Das hat es mir schon auch signalisiert, hat gesagt. Also noch ein paar Mal umziehen tun wir jetzt aber nicht. Gell. Ja, ja. Also sie hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Arbeit. Die Kleine war noch sehr klein damals, insofern war das halbwegs entspannt. Sie hat begonnen zu dem Zeitpunkt der Fernstudium an der Uni Hagen und da war es wurscht, ob sie das in Jena oder in Erlangen macht.
Was hat sie studiert, wenn ich fragen darf?
Sie hat studiert Bildungswissenschaften und dann noch einen Master gemacht in empirischer Bildungsforschung.
Oh, also eine ganz andere Richtung sozusagen.
Ganz was anderes, genau.
Du hast in Erlangen weitergeforscht. Oder was macht man da in der Uni?
Ja, genau. Also dann bin ich nach Erlangen. Dann habe ich dort dann ein Forschungslabor, ja, kann man schon sagen, aufgebaut damals an der orthopädischen Uniklinik. Musste dann aber nochmal einen Abstecher machen hier ans Klinikum Fürth. Weil hier habe ich auch gewohnt und musste aber noch unfallchirurgische Zeit nachweisen für einen Facharzt.
Ah, da wollte ich nämlich gerade fragen. Also das heißt, ihr habt bestimmte Zeiten in der Klinik und dann bestimmte Zeiten, wo ihr in der Uni an euren Projekten forscht.
Ja, ja, sowieso. Also die Uniklinik in Erlangen ist ja Forschung, Lehre und Patientenversorgung, alles auf einmal in der Uniklinik. Ne? Und da habe ich dann auch meinen Notarzt gemacht, bin dann auch in den Notarztdienst in Fürth gekommen. Den habe ich auch 6 oder 7 Jahre als Notarzt dann hier herumgefahren. Ne?
Für mich hört sich das alles an so, dass du ein Mensch bist, der lebt nach dem Motto, ach, wo eine offene Tür ist, gehe ich rein. Plan habe ich prinzipiell mal keinen. Ich nehme halt alles mit, was kommt.
Ja, also Plan hatte ich schon grundsätzlich, das schon.
Ja, aber
habe dann schon noch alles mitgenommen.
Was ja, aber warum der Notarzt? Weil, also sorry, wenn ich jetzt Medizin studieren würde, Krankenhaus noch okay, aber Notarzt, da weißt du ja gar nicht, was auf dich zukommt.
Ja, Notfallmedizin war schon immer so mein zweites Steckenpferd. Also tatsächlich habe ich schon in der Schule am Gymi, Schulsanitätsdienst mitgemacht immer, das hat mich schon immer damals begeistert. Auch da was Krasses erlebt, da ist damals einer meiner Abi-Kollegen in der Schule gestorben, war eine ganz krasse Geschichte
gewesen. Und du warst dabei?
Nicht live, aber ich war an dem Tag auch in der Schule und es war ein krasses Ereignis schon, ne? Aber das war schon sowas, da war auch eben schon für mich immer so ein bisschen vorgeprägt, Mensch, Medizin, das wäre doch eigentlich was für dich.
Ich muss kurz nochmal nachfragen, was ist mit dem passiert einfach?
Der Frank hat damals schon Tage vorher immer gesagt, er hat Beinschmerzen, wahrscheinlich eine Thrombose, das wusste keiner zu dem Zeitpunkt, wer rechnet beim 18-, 19-Jährigen mit einer Thrombose im Bein. Ja, und dann war er in der Schule und hat dann plötzlich Atemnot gehabt, Übelkeit, ist ins Sekretariat damals gegangen, hat gesagt, mir geht's nicht gut, er möchte sich abholen lassen. Dann ist er dann noch zusammengerutscht, ist ein Notarzt in die Schule gekommen und im Notarztwagen ist er dann noch verstorben damals. Also der hat es gar nicht mehr bis ins Krankenhaus geschafft. Gell? Der hat eine Lungenembolie gehabt. Ganz
ist er zu spät dann praktisch losgegangen?
Ja, ja, klar. Also nochmal, wer rechnet damit, dass 18-, 19-Jähriger eine Thrombose hat und welche Thrombose entwickelt sich dann auch immer zur Lungenembolie? Da sind schon sehr, sehr viele sehr unglückliche Umstände damals zusammengekommen. Auch nicht jede Lungenembolie ist so fulminant, dass sie dann sehr schnell tödlich verläuft. Also ja, es war einfach saublöd. Ja.
War das vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum du gesagt hast, hey, ich gehe jetzt da in die Notfallmedizin noch mit rein?
Ja, ja, also ich war schon vorher da drin, aber das hat mich da schon nochmal bekräftigt.
Für all die fleißigen Hörer unter uns, ich hatte eine Folge mit einem, ich sage jetzt mal Sexarbeiter, okay. Sex Sales, der hauptberuflich als Rettungssanitäter gearbeitet hat und der hat zu mir gesagt, also das Anstrengendste ist eigentlich, wenn man die Einsätze umsonst fährt. Man fährt hin, weil nur eine alte Dame irgendwas braucht oder sie hat Schmerzen und eigentlich bin ich da dort und sehe, ich bin falsch, den Eindruck vermittelst du mir gar nicht. Also du bist da richtig bei die harten Fälle gewesen, gell?
Ja, ja, schon. Also da, sagen wir mal, auch im Notarztdienst, da kriegt man schon gefiltert die härteren Fälle, aber auch da sind 80%, wo ich sage, naja, ob es jetzt einen Notarzt gebraucht hätte, glaube ich jetzt eher nicht. Aber ich sehe das von der Sichtweise her schon grundsätzlich anders, muss ich schon sagen. Menschen, die Angst haben, weil sie jetzt denken, um Gottes Willen, mir könnte jetzt irgendwas Lebensgefährliches passiert sein, ich habe Angst, ich brauche jetzt Hilfe und holen den Notarzt, die machen das fast nie, also bis auf wenige Ausnahmen, dass ich jetzt Jux draus zu machen, jemanden zu ärgern oder sonst irgendwas.
Nee, ich glaube, Jux war es bei denen auch nicht, aber er hat es halt erwähnt.
Ja, ja, schon. Nee, also ich sage immer, im Zweifel bin ich auch gern zu denen hingefahren, wo ich dann gesagt habe, nach 10 Minuten, ja, fahren wir wieder heim. Ja, dann konnte ich den aber zumindest beruhigen und auch in dem Sinne helfen. Und ich denke, dass man das nicht so sehr in der Ecke schieben sollte, ja, das ist alles unnötig oder irgendwas.
Die Frage war damals, was ihn an seine Grenzen bringt, wo er sagt, hey, boah, da wird schwierig und da hat er unter anderem, ich weiß nicht mehr genau, hört am besten selber rein, also es war sehr schlüssig, wie er es erzählt hat. Du wirkst auf mich unwahrscheinlich abgeklärt. Gab es einen Fall, der dich an deine Belastungsgrenze gebracht hat, wo du sagst, boah, hey?
Genau einer, wirklich. Einer, der so krass für mich zumindest persönlich war, dass er mir heute noch die Tränen in die Augen treibt. Alles andere war wirklich so, dass ich das, naja, Feierabend und gut, ne, das darf einen dann nicht zu sehr berühren. Das sollte man nicht mit nach Hause nehmen, aber einen Fall konnte ich nicht loslassen und wie gesagt, heute noch, muss ich jetzt schon wieder aufpassen, dass ich nicht so sehr in die Emotionen abrutsche. Das war kein Notarzteinsatz, aber auch in der Notaufnahme damals in Fürth tatsächlich. Da saß ich, hatte nur so ein Ärztezimmer mit Computer, wo man ein bisschen was eintippen konnte und so. Und saß eigentlich nur drin, weil ich aufs Ultraschallgerät gewartet habe. Das war gerade von einem Kollegen in Gebrauch. Und habe mich dann mit einem anderen Kollegen unterhalten. Wir waren da zu zweit in dem Arztzimmer. Und kann man sich so vorstellen, ums Eck, also ging es zur Tür raus, ums Eck rum war die Annahme von der Notaufnahme damals. Und dann kam die Schwester ganz aufgeregt reingestürmt, hat gesagt, ich brauche ganz schnell einen Arzt, ganz schnell. Faktisch sind es 3-4 Meter bis zur Tür. Ja. Aber ich, also da weiß ich teilweise echt noch jede Sekunde, was da so vorgegangen ist. Bis zur Tür hin denkst du halt so, ja, auch wenn es jetzt im Notarzt, im NEF-Sitzeinsatzfahrzeug sitzt, wenn du da hinfährst und in dem Fall bloß die paar Sekunden bis zur Tür, denkst du immer, was erwartet mich da jetzt? Ne? Und da habe ich so Assoziationen gehabt, also heute noch, naja, ist halt irgendeine Oma hingefahren, die müssen wir jetzt vielleicht im schlimmsten Fall reanimieren oder was auch immer, schlimm genug, aber nicht das, was mich tatsächlich erwartet hat. Ich war noch nicht zum Türrahmen raus, da stand dann schon vor mir, direkt vor der Tür, ein Mann im, na, in meinem heutigen Alter nicht, vielleicht in deinem Alter, ja, würde ich schätzen, damals mit seinem, also das wusste ich erstmal nicht, aber er hat sich dann rausgestellt, mit seinem Kind auf dem Arm, so ja, 3 Käse hoch, ne, ich glaube 2,5 Jahre war das Kind damals alt, und beide, das werde ich nie vergessen, also triefend nass voll Blut. Und da habe ich gedacht, oh krass, die müssen ja beide ganz schlimm verletzt sein, dass die so viel Blut verloren haben, die zwei. Das waren wieder so meine Assoziationen, die ich hatte. Ja, später stellte sich dann aber erst raus, dass das ganze Blut eigentlich nur von dem Kind war. Das Kind war aber sofort erkennbar leblos, sodass der Kollege, der auch dabei war, ihm das sofort abgenommen hat. Sind wir in den Schockraum gerannt mit dem Kind. Und haben die Reanimation begonnen. Das war sofort klar, dass das gar nicht erst jetzt mal überprüfen, ja, Vitalparameter oder so, nicht direkt reanimieren. Und der Schwester dann zugerufen, hohes Reanimationsteam, die sind auf Intensivstation immer in Rufbereitschaft. Also haben wir erst mal angefangen, dann hat es, keine Ahnung, 2, 3, 4 Minuten dauert, waren die natürlich auch gleich da. Und dann haben wir das im Team weitergeführt. Und da ging natürlich die ganze Maschinerie los bei so einem kleinen Zwetschger.
Was ist da passiert? Was ist dir passiert?
Dem Kind, ja, das ist das, was mir dann auch nicht losgelassen hat, weil da auch noch der Mechanismus, wie das dazu kam, so krass war. Dieser Vater, der den dann auch selber mit seinem Auto zu uns gebracht hat noch, ja, der hat den zu Hause bei sich im Hof selber überfahren.
Ach Gott. Boah. Ja, das lässt nicht los.
Nein, das lässt nicht los. Und das war halt so krass, weil ich damals meine große Tochter, die war damals in dem gleichen Alter, und das war für mich ganz fürchterlich. Ich habe mir selber vorgestellt, wie wäre das, wenn du jetzt dein eigenes Kind totfährst oder was auch immer. Also der ist gestorben, das kann man schon mal sagen. Ja. Wie wäre es jetzt, wenn du dein eigenes Kind totfährst und so weiter. Ja. Und
aber man steht doch da in diesem Schockraum. Also wenn ich mich da rein mal in diese Lage versetze, ich würde da nicht aufhören, ich würde da immer weiter machen. Vielleicht geht ja doch noch was.
Genau, so war das auch. Ne? Also wirklich... Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle Details nennen soll. Also
nee, um Gottes
ich sage jetzt mal nur ein Stichpunkt, eine offene Herzmassage. Ne? Also nicht jetzt so, wie es der Laie kennt, von außen drauf drücken, aufmachen und das Herz in der Hand haltend drücken. Und das Krasse dabei war wieder, also ich sage jetzt mal, da sind Knochenbohrungen gemacht worden, um Infusionen zu legen und so weiter. Und das Krasse wiederum war da, ne? Die ganze Maschinerie lief los, ne? Das sind dann die Automatismen. Und als dann aber das ganze Team vor Ort war, konnte man auch mal, so mal wieder Abstand nehmen, sich mal umgucken. Und das war auch so ein krasser Moment, wo ich dann erstmal gemerkt habe, oh shit, da steht da der Vater von dem Kind hier im Schockraum und kriegt das alles mit.
Ach, der ist da mit drin gestanden?
Ja.
Man darf doch da nicht reingehen.
Du, das war so eine Situation, ne? Das war so, ging alles so schnell, so fix. Ne? Der stand vor uns, Kind aus der Hand gerissen, in den Raum gerannt, Reanimation angefangen, erstmal zu zweit, dann kam immer mehr dazu. Das hat keiner gemerkt erstmal. Ne? Und der hat das alles live mitgekriegt. Und dann hab dann gesagt, als ich das realisiert habe ich gesagt, so, liebes Team, ihr habt das im Griff, da hinten steht noch der Vater, ich nehme den jetzt mal mit und kümmere mich erstmal um den. Ne?
Boah, wann hört man dann da auf zum Reanimieren?
Bei dem Kind.
Da hört man doch. Also ich habe nicht mal gewusst, dass man das offene Herz massieren kann. Das ist ja dann, also mehr geht ja dann nicht mehr. Da irgendwann ist
das ist ein Maximum tatsächlich, was man da noch versuchen kann. Ja. Man hört mal auf, ich weiß nicht, wie lange sie es gemacht haben, aber sicher eine Stunde, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also bei jungen Menschen, Kindern macht man im Zweifel immer wesentlich länger natürlich als bei Älteren. Ne?
Also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin jetzt schon platt und ich werde die Geschichte heute definitiv mit nach Hause nehmen. Und ich wüsste nicht, ob ich den Job dann auch noch machen könnte, wenn ich mich jetzt in deine Lage versetze.
Also solche Fälle gibt es tatsächlich, insbesondere dann auch im Notarztdienst, dass du da Fälle hast, wo Leute dann sagen, ja stopp, jetzt geht's nicht mehr. Ne? Aber das habe ich alles andere habe ich verkraftet. Ne? Ich bin mit Gewehr bedroht worden von einem gewalttätigen Menschen, wo dann die SEK kam und den überwältigen musste erstmal, bis es weiterging.
Dein Patient hat dich bedroht oder jemanden, auf den er geschossen hat?
Dessen Frau hat uns gerufen wegen häuslicher Gewalt und er hat uns dann im Hauseingang stehend mit seinem Gewehr so in Empfang genommen. Ja, ja, genau.
Hat sie sich verwählt, die Frau? Oder? Weil eigentlich müsste ja die Polizei kommen.
Ja, genau. Was da schiefgelaufen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls der Disponent in der Leitstelle hat erstmal uns nur alarmiert. Wir haben dann die Polizei nachgefordert natürlich. Ne?
Aber da stehst du doch auch erstmal da und denkst du dir, oh
ja, heiliger Gott. Da haben wir uns erstmal hinterm Rettungswagen verschanzt.
Ja, ist ja wenigstens schön,
also
dass du wenigstens drüber lachen kannst.
Ja, wie gesagt, das hat mir jetzt alles nicht so mitgenommen. Das war dann auch nachts, ne? Du hast so wie so Ninja-Figuren so aus der Peripherie so dann das SEK da anrücken sehen, ne? Und dann ging plötzlich Flutlicht an und dann Waffe runter. Das haben wir ja alles nicht gesehen, nur gehört dann quasi. Sind dann zu uns gekommen und haben gesagt, so jetzt können sie da ins Haus, schauen wir uns mal die Frau an, was mit der los ist. Ja.
Aber den Mann, den habt ihr nicht mehr versorgen müssen.
Nein. Witzigerweise, weil dann die Frau auch keine Anzeige erstatten wollte, war ihr Ehemann und so. Also das hat mich dann auch so ein bisschen befremdet, aber der durfte dann trotzdem zu Hause bleiben. Ist erstmal nichts weiter passiert. Der hat er dann auch sich tausendmal entschuldigt. War Privatpatient, Patientin auch sie. Ja. Da habe ich echt Angst gehabt, das muss ich wirklich sagen. Ich habe Angst gehabt, dem eine Rechnung als Notarzt zu schreiben, weil da steht ja mein Absender drauf. Ja. Ich habe es trotzdem gemacht. Ja.
Und ihr habt bezahlt.
Er hat aber bezahlt und er hat dann sogar, ich glaube mir schon im Telefonbuch, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sogar bei mir zu Hause angerufen, da war ich aber nicht zu Hause, sondern meine Frau dran. Und dann hat er sich bei meiner Frau am Telefon entschuldigt, dass er doch so schlimm alkoholisiert und so weiter, so Gott Zeugs bisschen. Gemacht hat. Ja, Mord hatte ich auch, ach, keine Ahnung, was ich, also man hat schon viel erlebt, aber halt nichts so schlimm wie dieses Kind. Na, alles waren Dinge, wo ich sagen kann, damit konnte ich leben. Ja, aber das mit dem Kind, das war schon krass. Also damals gab es auch keinen so einen Kriseninterventionsdienst. Ne? Ich glaube, das in der Situation damals hätte ich sowas gut gebrauchen können. Ja. Naja.
Wie lange hast du den Job gemacht?
Also wenn man jetzt Jena als deinen ersten ärztlichen Job ansieht.
Nee, ich meine jetzt den Notfall.
Den Notarzt, den habe ich... Ja, 7 Jahre, glaube ich, habe ich gemacht. 6 oder 7 Jahre.
Und parallel immer noch nebenbei geforscht und
in der Unfallchirurgie gearbeitet. Ja, ja, nur Nebentätigkeit. Ja.
Jetzt hast du gerade zum Rechnen angefangen und das Ganze auf Arzt bezogen. Du bist doch nach wie vor noch Arzt und arbeitest im Krankenhaus.
Nein, das nicht mehr. Also
okay, warum? Also, jetzt würde ich sagen, Meier total unvorbereitet, aber ich habe mich heute auf dieses Gespräch eingelassen. Ich weiß nur... Ja, mein Physio des Vertrauens hat gesagt, zu dem müssen wir, der Mann hat eine Geschichte. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und damit schalten wir kurz rein in die Werbung, denn diese Folge von Geschichten, die das Leben schreibt, wird unterstützt von der Physiopraxis Lindner in Amberg. Das Physio-Team Lindner steht für moderne Physiotherapie, individuelle Behandlung und vor allem eines, ein Leben in Bewegung. Egal ob Krankengymnastik, manuelle Therapie, Lymphdrainage, Dornmethode oder gezielte Trainingstherapie, hier wird jede Behandlung individuell auf die Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen abgestimmt. Mehr Informationen und Termine gibt es unter www.physioteam-lindner.de. Und wenn ihr da draußen jetzt sagt, Mensch, man kann bei Meier im Podcast Werbung schalten, ich hätte da auch Lust drauf, dann schaut rein unter www.harrymeier.de und schreibt mich an. Und jetzt geht's zurück zur Folge.
Das mit dem Notarzt, das war immer das, was ich ziemlich geil fand. Am Anfang, ne, so ein bisschen dieser Adrenalinkick, die unmittelbare Hilfe, Leben retten, was auch immer. Und dann habe ich schon gemerkt, ne, wie ich dann angefangen habe zu suchen, oh, magst mal lieber Dienste auf einer Wache, wo du wahrscheinlich nicht so viele Einsätze hast und so, ne, wo es dann irgendwann hauptsächlich ums Geld ging und weniger ums Leben retten. Und da habe ich dann gesagt, naja, das ist jetzt nicht mehr die Basis, auf der ich das weiter betreiben will. Dann habe ich erstmal das mit dem Notarzt an den Nagel gehängt. Bin aber natürlich schon diesem Notfallsektor immer in Verbindung geblieben. Ja. Und in der Klinik war es dann so, dass ich auch da dann aufgrund so viel Bürokratie immer und dann auch in meiner Abteilung, wo ich da war, da gab es viel Streitigkeit mit der Verwaltung und Co. Und dann habe ich mir auch überlegt, hast du dafür Medizin studiert eigentlich? Und das war so ein Wendepunkt auch in meinem Leben. Ja.
Also am Türschild steht es ja nicht, aber Professor Dr. Stefan Sesselmann habe ich gegoogelt. Das heißt, du hast den Doktor schon abgeschlossen an der Uni, dann nebenbei weiter studiert, warst du da auch schon Professor? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Doktor und einem Professor überhaupt?
Okay.
Ja, man merkt, ich bin leider nur studierter Pädagoge. Der Doktor war immer ganz weit weg von mir. Nee, ich weiß, man hat eine Professur, da ist man dann derjenige, der die Doktor ausbildet.
Genau, Doktor ist jetzt halt was du quasi als akademischen Grad noch erwerben kannst, ne? Ein Doktortitel.
Und zum Professor wirst du berufen.
Aber
da bist du schon ganz schön jung dafür. Mit wie vielen Jahren bist du Professor geworden?
Mit 38.
Ist jetzt ganz provokante Frage, aber hat es da keinen anderen gegeben?
Ja.
Einen Älteren, der wo schon seit 10, 20 Jahren drauf wartet und dann kommt er, du bist ja mit knapp 30 fertig worden mit dem Ding, warst als Assistenzarzt und dann, also du warst ja eigentlich noch jung, frisch im Saft und dann bekommt man gleich eine Professur, ist doch ungewöhnlich.
Ja, ach, ich kenne Leute, die schon nur jünger waren als ich und Professor geworden sind und ob es da keine anderen geben hat, die besser waren als ich, da musst du die fragen, die damals die Berufungskommission
es ist eine provokante haben. Frage, aber hast du dir damals nicht gedacht, boah krass, ich?
Naja, also da kam auch wieder so eins zum anderen tatsächlich. Also ich habe ja geforscht in Erlangen, Lehre gemacht, habe ich auch schon gesagt, ne? Und hatte damals ein Lehrprojekt über die Virtuelle Hochschule Bayern. Da ist es Voraussetzung, dass man hochschulübergreifend Projekte macht. Und dann habe ich geguckt, mit welcher Hochschule kann ich denn einen Kurs machen, Orthopädie und Medizintechnik. Das war so ein bisschen das, was wir damals gemacht haben. Und da kam damals der Clemens Bulitta, der auch Professor da schon war, in Weiden und hat gesagt, hey komm, das machen wir zusammen. Und dann habe ich den kennengelernt, den Clemens Bulitta, der heute jetzt auch Präsident der Hochschule Amberg-Weiden ist, kam damals auf mich zu. Und dann habe ich so überhaupt erstmal gesehen, aha, der ist ja auch Arzt, ist ja spannend. Aha, der ist Hochschulprofessor, ist ja spannend. Dann haben wir zusammen dieses Projekt gemacht, in Summe vielleicht so anderthalb Jahre gedauert, und hatten wir das Abschlusstreffen hier in Fürth am Institut für Lerninnovation war das damals, und da sind wir eigentlich schon am Auseinandergehen gewesen auf dem Parkplatz und habe ihm gesagt, damals haben wir uns noch gesiezt, habe ich gesagt, Herr Bulitta, Sie sind ja auch Arzt und haben eine Professur da in Weiden, wie funktioniert denn das? Und da sagte so, ja, mit dem entsprechenden Profil kann man sich da bewerben. Und so übrigens, bei uns werden demnächst ein paar Stellen ausgeschrieben. Können Sie es ja mal versuchen? Ich dachte, na ja, okay, wenn der das so sagt, versuchen wir es halt.
Und gell, den Zuschlag bekommen.
Ja, naja, war faktisch dann so. Also ich habe es dann versucht, habe gedacht, okay, cool, probierst du es halt mal, mehr als scheitern kannst nicht und hast auf jeden Fall was gelernt. Und dann haben sie mich eingeladen, habe ich schon gesagt, ey cool, die laden mich ja tatsächlich sogar ein. Ja, und dann war ich dann dort und dann hieß es dann irgendwie so, sie wissen schon, dass sie auf Nummer 1 sind. Und dann wurde es mir erstmal so bewusst, so, hey, das ist ja jetzt wirklich ernst.
Aber das war alles nach dem Notfallmediziner.
Ja, faktisch habe ich da noch gefahren, als es sich rauskristallisiert hat, dass ich berufen werden könnte. Und das war dann auch für mich aber das letzte Ding, wo ich dann gesagt habe, so, also jetzt, wenn ich jetzt da so nochmal einen neuen Lebensabschnitt beginne, dann lege ich das ad acta. Ja.
Was verändert sich dann mit diesem Titel Professor?
Naja, dadurch, dass ich jetzt dann weg von der Uniklinik bin an die Hochschule, war zumindest, was diesen Job dann betroffen hat, mit Forschung und Lehre erstmal kein direkter Patientenkontakt mehr da. Ich hätte jetzt dann noch mir überlegen können, nebentätig, das machen einige Kollegen an den Hochschulen dann auch, in Nebentätigkeit trotzdem noch ein bisschen ärztlich was zu machen. Aber ich habe es ja gerade schon angedeutet, für mich war jetzt so diese Bürokratie.
Aber der hat doch mit noch mehr Bürokratie zu kämpfen.
Na.
Was macht denn ein Professor?
Also viel Bürokratie grundsätzlich, ja. Das ist auch nicht sehr wenig, das stimmt. Aber das ist schon mal nochmal anders als im Gesundheitssektor. Was macht der Professor den ganzen Tag?
Er wird sich jetzt denken, wie vielleicht einige Hörer, was fragt der Meier so dumm? Aber ich habe im Vorfeld schon gesagt, es wird sehr provokativ. Ja. Aber ich weiß wirklich nicht. Also ja, du bildest interessieren.
Also es sind jetzt.
Bist ja auch wieder in der Lehre, du bildest Ärzte aus. Oder
ja, nein, keine Ärzte.
Doktorarbeiten ab, genau. Oder sowas. Das ist genau. Ja auch Lehre.
Also an der Uniklinik hast du die vorhin schon mal kurz genannten drei Säulen, Forschung, Lehre, Patientenversorgung. Und an der Hochschule hast du halt dann zwei Säulen, Forschung und Lehre, keine Patientenversorgung.
Ach, und du warst nur in der Forschung?
Und Lehre.
Wie war dann der genaue Titel? Professor für?
In Weiden damals war ich dann erstmal Professor für... Jetzt muss was rausschneiden, jetzt muss ich nicht mehr nochmal nachdenken.
Ach, das lasse ich drin. Das lasse ich drin. Auch.
Pass auf. Professor für innovative Konzepte und Technologien in der Gesundheitsversorgung hieß das. Ganz, ganz krasse
Nummer. Ich hole mir jetzt das offizielle Einverständnis. Darf ich es drin lassen?
Ja, komm, lass drin.
Es macht mich auch sympathisch. Aber du bist dann, aber gewohnt hast du dann schon in dem schönen Häuschen hier mitten in Fürth?
Na, da hat man noch eine Wohnung, aber in Fürth.
Aber du bist dann jeden Tag dann nach Weiden gependelt, hin und her gefahren und...
Naja, das ist natürlich schon auch was man zugeben muss, was sehr attraktiv an so einer Professur auch ist. dass man dann nicht immer an der Hochschule vor Ort sein muss. Ne? Mhm. Also für die Lehre natürlich schon. Und für die Forschung, die man vor Ort betreibt, dann auch schon. Aber man hat schon auch viele Freiheiten und auch ja, zwangsläufig muss man dann ja über ein Netzwerk, das man sich dann aufbaut und pflegen muss, auch viel umeinander fahren. Mein Hauptnetzwerk war natürlich hier im Großraum Nürnberg. Das war auch so die Überlegung, pendle ich jetzt von hier nach Weiden für die Lehre oder ziehen wir nach Weiden und dann muss ich aber eh wieder hierher pendeln, weil ich eben mein Netzwerk pflegen muss.
Dann bleibt man doch im schönen
Da bleibt Franken. Man in der Großstadt, zumal die Familie auch damals sagte,
nicht schon wieder umziehen.
Und uns gefällt es ja hier sehr gut.
Und der Papa hat spätestens beim Professor gesagt, also Junge, da bleibt man lieber schön Professor, verdienst mehr als Orthopädie-Schuhmechaniker.
Ja, sein erster Trost, weil er ja nicht Orthopädie-Schuhtechniker wurde, war ja, dass ich Orthopäde wurde, aber in der Hoffnung nach Kulmbach zu kommen, wo ich dann gesagt habe, ich komme jetzt nicht nach Kulmbach, aber dafür wäre ich Professor, war das auch schon wieder in Ordnung.
Ja. Also und aktuell bist du ja immer noch, hast du eine Professur und bist in der Forschung? Oder wo hat es dich hin?
Genau, Forschung und Lehre, genau. Also in Weiden bin ich dann nochmal auf eine andere Professur zwischenzeitlich geswitcht, habe noch ein bisschen einen Studiengang dort aufgebaut und dann...
Moment, ich muss jetzt nicht nachfragen. Du warst doch schon Professor, du hattest doch ein schönes Nestchen, wo du gesessen bist, hast dich dann auf eine andere Professur beworben, damit du was Neues wieder aufbauen kannst. Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, ganz so schön war das Nestchen nicht. Also die erste Professur, die ich hatte, war tatsächlich eine befristete Professur. Und da musste man dann schon abliefern, um die Chance zu bekommen, auf eine Beamtenstelle zu kommen. Ja, das war dann so nach 2 Jahren.
Und das ist dann die, wie eingangs erwähnt, Professur für Digital Health.
Ja, das war nochmal eine andere.
Ach, du hast 3 verschiedene Professuren gemacht.
Ja.
Ich muss das kurz erzählen. Kennengelernt habe ich ihn in der Physiopraxis Lindner. Ich war da an dem Eröffnungstag und er ist mit so einer Laufmaus rumgerannt. Kannst du dich noch erinnern?
Ja,
das war ich. Also nicht die Laufmaus, sondern derjenige, der dich gefragt hat. Ja, und das ist so ein Teil, das man in die Hand nimmt. Und das stabilisiert beim Laufen. Also wer sich das mal anschauen will, schaut mal bei der Physiopraxis Lindner vorbei. Ich wusste ja nicht, gell, was du... Ich habe mir gedacht, mei, das ist halt so ein Laufmausvertreter, keine Ahnung. Die hast aber du mitentwickelt, nein?
Nee, die Laufmaus ist entwickelt worden von einem Kollegen, das war der Horst Schüler, war das. Ja. Der hat die entwickelt und hat die mit seinen Kollegen, mit der er die Firma dann gegründet hat, vertrieben und unter anderem auch dann in einem Sportgeschäft hier in Nürnberg.
Ja. Und du fandest die cool und hast gesagt, jawohl.
Genau, also mit dem Sportgeschäft habe ich immer so auch schon zusammengearbeitet, mit der ein bisschen was gemacht und der hat dann immer gesagt, hey, wenn was Neues gibt, hat er immer gesagt, hey Stefan, ihr habt da was Neues, willst du es mal testen? Und ja, ein Ding war die Laufmaus.
Ja, weil Professur für Digital Health, digital ist die Maus ja nicht.
Nein, die ist nicht digital.
Ja, genau. Eben, also von daher...
Naja, also die Laufmaus war damals so, ich habe die getestet, dann habe ich einfach mal so bei, was war denn das damals, bei Facebook, glaube ich, habe ich dann einen Post geschrieben, wo ich meine persönlichen Erfahrungen mit der Laufmaus eingeschrieben habe. Habe dann geschrieben, würde ich gerne mal im Labor testen, hatte damals ein Labor in Weiden.
Das war die zweite Professur?
Das Labor hatte ich schon in der ersten, aber das habe ich in der zweiten noch weitergeführt.
Für was warst du dann in der zweiten Professur? Wie hat die geheißen?
Die war interprofessionelle Gesundheitsversorgung.
Ah, und da passt es dann wieder dazu.
Da passt es dann wieder besser schon wieder, gell? Ja.
Und jetzt wissen wir auch, warum, dass er sich an die erste Professur so schlecht erinnern konnte, weil er hatte ja schon 3.
Ja, die dritte war dann später.
Ja, genau, okay, ja, gut. Ja. Okay, und da hast du es gemacht. Wie lange hast du die Professur gemacht?
4 Jahre. Und da habe ich dann die Laufmaus kennengelernt und getestet. Also ich habe den Post gemacht und dann den haben die Laufmäuse, sage ich mal, selber gelesen und sind dann auf mich zukommen und haben gesagt, ja komm, dann teste die doch mal in deinem Labor.
Und ist sie so gut, wie alle sagen?
Weiß nicht, was alle sagen, aber das, was wir erwartet haben von der Laufmaus damals, was unsere Hypothese war, dass die bringen könnte, sollte, das hat sie erfüllt. Ja.
Also von daher, wenn jetzt nicht wisst, was eine Laufmaus ist, wie die ausschaut, kurz gesagt, die braucht einen Läufer. Klar, wenn man joggen geht, macht die Sinn. Und wie gesagt, wenn ihr sie mal sehen wollt, testen wollt, dann schaut vorbei in der Physiopraxis Lindner. Die haben genug. Da müsst ihr nicht eigens nach Fürth zum Professor Dr. Sesselmann fahren.
Ja, der Lukas, der hat die, genau. Auch.
Genau. Spaß beiseite. Warum gibt man eine tolle, unbefristete Professur auf? Lag's am Thema Digital Health? Digital wird ja alles.
Das hat mich weniger gereizt. Die Professur, die ich jetzt habe, die ist auch nicht mehr in Weiden, das ist in Würzburg. Da hat mich vor allem dran gereizt, dass es eine Forschungsprofessur ist. In Weiden war der Schwerpunkt Lehre mit so ein bisschen Forschung nebenbei. Und da ist jetzt der Schwerpunkt auf Forschung mit weniger Lehre nebenbei.
An was forschst du da aktuell?
Mehr in der Notfallmedizin, im Rettungswesen, Katastrophenschutz.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so Apps jetzt gibt, weil wir von digital sprechen, die das besser vernetzen, dass man noch schneller am Katastrophenort dran ist, wie man das verbessern kann.
Sowas gibt es, mache ich nicht. Was ich mache, ist, das ist jetzt das neueste Projekt, dass wir ein Sensorpflaster entwickeln, das deine Vitalparameter erfasst, konkret im Katastrophenfall dann eben. Kannst du dir vorstellen, da liegen 50 Schwerverletzte umeinander, weil irgendwo die Bombe gezündet hat oder was auch immer. Und du musst priorisieren, wer wird zuerst behandelt, wer stirbt vielleicht gleich oder droht schnell zu sterben, wer ist vielleicht schon tot und so weiter. Das kennt man vielleicht inzwischen aus dem Corona-Kontext, den Begriff Triage. Du musst
priorisieren,
wer kriegt welche Ressourcen. So. Aktuell läuft es so, sagt man, das erst eintreffende Rettungsmittel, irgendein Rettungswagen, zieht jetzt, oh ja, da liegen überall die Leute umeinander, dann wird einer nach dem anderen kurz untersucht, wenige Sekunden, von unterschiedlich gut qualifizierten Rettungskräften. So ist es. Der eine hat vielleicht gestern seine Ausbildung abgeschlossen, der andere macht es seit 20 Jahren. Und dann kriegen die ein Label, typischerweise rot, grün, gelb. Rot heißt, der stirbt gleich, muss ganz schnell behandelt werden. Gelb, ja, ist so mittelschwer, aber kann noch besser warten. Und grün kann sich faktisch selber versorgen, um es mal ganz lapidar zu sagen.
Die kriegen da Punkte draufgeklebt, oder was?
Ja, das sind so Anhängerle, ne? Die wie so Etiketten kriegen die angehängt.
Gell? Also wenn ich in eine Massenkarambolage verwickelt wäre und ein rotes Etikett dran habe, dann schaut es schlecht aus.
Ja, das schaut vielleicht nicht ganz so gut aus.
Okay. Ja.
Genau, also so ist es jetzt. Da geht am Anfang, gehen die da durch, jeder kriegt Farbe, ne? Und im Zweifel hast du diese Farbe ein paar Stunden, bis dann halt einer kommt und dann dich als Nächsten nimmt. Was dann zwischendurch passiert, dass du vielleicht am Anfang schon gar nicht richtig eingestuft wurdest oder dich zwischenzeitlich verschlechtert, das kriegt im Worst Case keiner mit. Vielleicht stirbst du sogar deswegen. Und die Idee für das Pflaster ist halt, dass jeder einfach ein Pflaster kriegt. Die Daten von dem Pflaster werden an eine Zentrale vor Ort geschickt. Kann man sich vorstellen, wie auf einer Intensivstation. Da sind auch alle Patienten auf einem großen Monitor sichtbar und im Idealfall steckt dann noch eine KI dahinter, die alle Daten gleichzeitig im Blick hat und sagt so, als Nächstes kommt jetzt der Patient mit Pflaster Nummer 24, der wird dann auch noch GPS getrackt, der liegt dann vielleicht hinter dem Felsen da hinten, Luftlinie 63 Meter Nord-Nordost, keine Ahnung, da muss jetzt als Nächstes einer hin und den versorgen.
Klingt unwahrscheinlich plausibel und würde die Lage verbessern. Wie weit ist die Idee? Auf dem Reißbrett oder gibt es das Pflaster schon?
Sagen wir mal, die grundlegenden Technologien gibt es. Das Pflaster noch nicht. Also der nächste Schritt ist jetzt, die Technologien, die schon vorhanden sind, in das Pflaster zu integrieren.
Und das machst du gerade? Das heißt?
Nein, nicht ich alleine.
Ja, aber du hast einen Arbeiter und du sagst, hey, pass auf, schau doch mal, gibt es da sowas?
Und ja, also ich und wissenschaftliche Mitarbeiter und noch Institute, mit denen wir zusammenarbeiten, weil wir sind jetzt nicht die technische Umsetzung machen, wir sind jetzt eher die da konzeptionell mit reinwirken. Und die technische Umsetzung, da haben wir zum Beispiel Kooperation mit Fraunhofer in Erlangen, Kooperation mit Fraunhofer in Würzburg, die setzen es technisch um. Ne?
Weil du gerade KI angesprochen hast.
Es ist ja Wahnsinn, in welcher Geschwindigkeit wir uns momentan bewegen.
Wo siehst du die Medizin in 15 Jahren? Ist es so, dass der humanoide Roboter durchläuft und nicht nur die Krankenschwester ist, sondern auch diejenige, die operiert?
Ein Stück weit scheint die Entwicklung für bestimmte Bereiche zumindest so zu gehen. Ich hoffe aber, dass KI, Robotik, was auch immer da so an Megatrends gerade aufkommen, eher sie die Medizin in einer anderen Richtung unterstützen. Insofern, dass, ich sage mal, Arbeit erleichtert wird, Arbeit, so sagen wir 0815 Arbeiten, tatsächlich übernommen werden können, mit dem Ziel, dass dann die Menschen, die unbedingt aber in dem medizinischen Sektor weiterarbeiten müssen, wieder mehr sich auf ihr Kerngebiet fokussieren können. Das war ja so der Grund, wo ich sagte, ey, das kann es ja nicht mehr sein. Dafür habe ich nicht Medizin studiert. Als ich dann mal gesagt habe, ich verabschiede mich aus der Klinik, dass das wieder mehr möglich wird, dass Menschen mit Menschen arbeiten, dass die Bürokratie wieder in den Hintergrund rückt. Wenn wir das schaffen, wenn wir die KI, die Digitalisierung und Robotik und was auch immer genau dafür einsetzen können, dann wird das gutes Ende nehmen. Ich befürchte aber, dass der Weg dahin zumindest steinig wird. Bisher hat die Digitalisierung, wenn ich das insgesamt resümieren würde, eher weniger Entlastung, möchte schon fast sagen, mehr Belastung geschaffen in der Medizin und auch in vielen anderen Bereichen.
Als zum Beispiel?
Die Mengen an Daten, die wir heute sammeln können, wird überhaupt erst möglich dadurch, dass wir Daten digital speichern können. Vor 30 Jahren, als wir noch aktenbasiert gearbeitet haben, da brauchst du keine 30 Jahre zurückgehen, auch noch vor 20 Jahren, als wir hauptsächlich noch papieraktenbasiert gearbeitet haben und arbeiten mussten, da wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, diese immensen Datenmengen zu sammeln. Da wären die Krankenhäuser in einem Jahr bis unter das Dach vollgelaufen mit Aktenordnern.
Aber schadet doch nichts, wenn ich es weiß. Ja. Ich finde auch die digitale Patientenakte nicht schlecht, dass ich nicht immer das anfordern muss. Das ist doch super.
Jein, aber es werden ja teilweise Daten gesammelt, um der Daten willen, sage ich mal, Datenberge produziert,
okay,
die nie mehr einer anschauen kann und auch nie mehr einer anschauen wird. Hauptsache, wir haben sie. Aber da entstehen auch Situationen, wo einer im Krankenhaus ist. Dort werden alle Daten digital erfasst in dieser Institution, dann kriegt er ein Papier mit. Das Papier gibt er bei seinem Hausarzt ab, wird dort wieder eingescannt, digitalisiert, damit es dort wieder in digitaler Form vorliegt. Wenn er dann vom Hausarzt wieder zum nächsten Weiterbehandler geht, wird es wieder ausgedruckt, beim nächsten Weiterbehandler wieder digitalisiert. Also so ein Schwachsinn.
Ist tatsächlich noch so.
Ja, ja.
Ist ja total bescheuert.
Weil aufgrund vom Datenschutz, also in vielen Bereichen ist es noch so, wie gesagt, es bessert sich jetzt, aber deswegen ist ja auch die EPA eingeführt worden, um sowas zu verbessern. Ja. Aber in vielen Bereichen ist es faktisch immer noch so, ja, dass dann Daten sowohl als auch dann teilweise vorliegen und so weiter. Also es wird jetzt hoffentlich besser, aber schau mal an mit der EPA. Ich kenne noch wenige Ärzte, obwohl die tatsächlich verpflichtet wären, die es aber tatsächlich umsetzen, Daten in die EPAs einzupflegen. Und allein die Idee der EPA, die schon aufkam, als ich noch Medizin studiert habe, bis hin zur Umsetzung, hat über 20 Jahre gedauert. Ich befürchte, wenn wir in dem Tempo weitermachen, und aktuell zeichnet sich das nicht ab, dass das schneller gehen wird in Zukunft, bis die EPA dann mal richtig super funktioniert, dauert es vielleicht, ich will es jetzt nicht verschreien, ob es nochmal so lange dauert, aber es wird noch dauern.
Aber sorry, wir reden von der EPA von langer Zeit und der gute Herr Sesselmann forscht an dem Pflaster. Also wir werden das Pflaster nicht mehr erleben.
Na, das hoffen wir jetzt mal nicht. Aber das wird ein wenig dauern auch noch, ja, sicher. Das kann man schon sagen.
Ja, ja. Ist das deine Traumstelle, wo du sagst, wow, oder sagst du, Mensch, mich würde schon dieser Bereich reizen?
Oder? Also ich sage es jetzt mal so, diese Antwort hätte ich in der Vergangenheit immer mit Ja beantwortet, wenn du mich gefragt hättest, ist die Stelle, auf der ich gerade bin, meine Traumstelle, und habe dann doch nochmal wieder eine andere gefunden. Ja. Also Stand jetzt, ja, mir gefällt es da sehr gut. Ich könnte mir gerade nicht vorstellen, nochmal was anderes zu machen. mit Superlativen wie Traumstelle und was Besseres gibt es nicht mehr, bin ich aber inzwischen sehr vorsichtig geworden. Da bin ich halt mit Mitte 40 jetzt doch schon ein bisschen zurückhaltender. Aber ja, es gefällt mir sehr gut, das auf jeden Fall. Ja.
Jetzt musst du mir aber helfen. Mhm. Was hat der Professor aus Würzburg mit dem Physio-Team in Amberg gemein? Also, ihr kennt euch schon einige Zeit, ja, aber wie passt das zusammen?
Naja, schau her, Orthopädie und Physiotherapie, das sind zwei Berufsgruppen, die sich mit dem Bewegungsapparat ganz intensiv befassen. Ja, das war schon immer ganz wichtig eben für mich.
Aber ja. Warum die Physiopraxis in Amberg, gibt es in Fürth keine?
Ich habe halt, weil mir das auch wichtig war, ne, Lehre, Forschung, irgendwann mal, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es dazu kam, dann auch nochmal so einen Nebenjob an der Physiotherapie-Schule begonnen.
Das hast du auch noch gemacht.
Physiotherapeuten ausgebildet. Ja, habe ich auch noch gemacht. Mache ich immer noch tatsächlich.
Neben der Professur?
Ja, das ist ein bisschen ein Hobby. Das lässt man nicht so los, immer so einfach. Gell?
Ah, und da hast du den Lukas kennengelernt?
Da habe ich den Lukas kennengelernt, da war er noch Schüler, genau.
Daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt und jetzt kommt's. Du bietest sogar deine Dienste in dieser Praxis an, weil, also nicht, er massiert nicht, keine Sorgen, aber man kann jetzt, wenn man so eine Diagnose oder was hat, sich eine zweite Meinung vom Professor Dr. Sesselmann einholen.
Im Zweifel massiere ich sogar.
Sehr gut. Also von daher, wenn ihr Interesse habt und sagt, Mensch, den Mann, den möchte ich kennenlernen, der ist super, grundsympathisch, mit dem möchte ich mich mal über Digital Health unterhalten, dann schaut vorbei beim Physio-Team Lindner und als kleines Schmankerl, ihr seid die Ersten, die das Pflaster bekommen.
Ja, schauen wir mal, ob das bis dahin schon fertig ist. Aber ja, das ist halt tatsächlich, ich habe es vorhin gesagt, Ich hab's ja so gesagt, ich habe mich aus der Patientenbehandlung verabschiedet, aber ein bisschen traurig ist es schon, gar nichts mehr zu machen. Und das war halt für mich so ein bisschen auch wieder eine Möglichkeit, mit Menschen als Patienten zu arbeiten, aber eben ohne das, was ich vorhin so angedeutet habe, diesen Bürokratiehammer drumherum, ohne mit irgendwelchen Menschen Diskussionen führen zu müssen, sondern so, wie es ich für richtig halte. Ich nehme mir da auch ganz anders Zeit, als ich es machen würde, wenn ich das an der Klinik machen würde oder auch anders als in der eigenen Praxis. Also das ist alles ein bisschen anders aufgezogen, ein bisschen spezieller aufgezogen und so, wie es ich mir vorstelle, dass Medizin laufen sollte, das ist mir das Wichtige dabei.
Ich muss jetzt mal ganz geschert nachfragen. Ich frage ja alle meine Zuhörer immer, was verdient man denn so? Ich traue es mich fast gar nicht fragen und mir hat es der SWR schon mal übel genommen oder beziehungsweise darauf rumgehackt, weil ich einen bekannten Schauspieler gefragt habe, was hast du damals für deine Filme verdient? Ich traue mich gar nicht fragen, aber wie viel hat man denn als Professor dann so am Monatsende in der Tasche?
Ja, das ist ja eigentlich kein großes Geheimnis. Es gibt ja diese Tabellen, was man als Staatsbeamter im Freistaat Bayern verdient. Und da ist man als Professor in der W-Besoldung. Ich bin auf Stufe W2 und mit Kinderzuschlag und alle möglichen.
Lass mich schätzen, ich denke mal, okay, also ich kenne ja die A-Besoldung, dann gibt es noch dann drüber das B, das ja so die Offiziere und bla 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 haben. W ist ja dann noch weiter drüber. Ich schätze jetzt mal so netto 12.000.
Also ganz kurz, wenn ich dich korrigieren darf, mache ich ungern. Also W und B vom Alphabet ist natürlich W viel
ja,
weiter
drum
hinten.
Ja, ich habe W noch nie gehört.
Das hat damit eigentlich wenig zu tun. Also die Besten in der B-Besoldung kriegen deutlich mehr als alle Professoren. Ja. Ich kriege tatsächlich 6,5.
Netto?
Netto.
Also es ist viel, aber ich hätte jetzt eigentlich das Doppelte geschätzt.
Okay, na, also so viel ist es dann doch wieder
nicht. Man hört ja immer im Krankenhaus, die Doktoren, die verdienen, die operieren. Die Chirurgen, die verdienen einen Haufen Geld, die verdienen ja mehr wie du.
Ja, definitiv, die im Krankenhaus sowieso. Die Chefärzte, würde man sagen, mindestens das Doppelte von dem, was ich kriege. Aber auch die Uniklinikdirektoren sind ja auch Beamte, ne? Die sind dann in der W3. Die verdienen zwar mehr als ich, aber deutlich weniger, als man verdienen würde, wenn man jetzt am freien Markt Chefarztposition sich aushandelt. Aber muss man natürlich auch sagen, ich will jetzt schon auch eine Lanze brechen für meinen Beamtenstatus. Du bist natürlich auch super abgesichert als Beamter, das muss man schon auch sagen. Ne?
Ja. Aber sagt dann der Papa nicht, Mensch, wärst halt zu Hause mit in die Firma eingestiegen, dann hättest vielleicht sogar ein bisschen mehr gehabt. Oder
hat er so jetzt tatsächlich noch nicht gesagt. Ja, aber theoretisch bestehen ja auch, und natürlich nutzt man das schon auch gewissermaßen, Möglichkeiten im Nebenerwerb noch ein bisschen was dazu zu verdienen. So ist es jetzt nicht.
Schönheitschirurg zum Beispiel, die verdienen bestimmt sehr gut. Könntest du doch auch machen. Plastische Chirurgie, passt gut zur Orthopädie, läuft bei dir.
Ja, da, also müsste man erstmal wieder einen eigenen Facharzt machen, aber das würde jetzt nicht zu mir passen. Ja, sicher kann man als plastischer Chirurg auch Menschen helfen in dem Sinne, dass man die nach ihren eigenen Vorstellungen schöner macht. Aber das wäre jetzt nicht meine Vorstellung, wie ich als Arzt arbeiten will tatsächlich.
Gibt es ein Lebensmotto?
Prüfet alles, das Gute behaltet. Das ist vom Apostel Paulus aus dem Thessaloniker Brief.
Bist du so gläubig?
Ich bin gläubig, aber was heißt so gläubig? Also ich bin gläubig. Ich glaube an ein höheres Wesen, nennt's Gott, das irgendwie Einfluss nimmt oder was auch immer, Geschicke lenkt. Jetzt nicht so wie der Puppenspieler, der die Fäden zieht. Aber für mich ist es immer so, es gibt immer irgendeine Grenze, an die ich stoße, wenn ich gedanklich abschweife. Ja, was ist Unendlichkeit? Was ist... Wann hat die Zeit angefangen? Wann hört die auf? Wo ich an meine Grenzen stoße und wo ich sage, ja, das ist so für mich das Göttliche. Also, wo ich sage, ja, also da muss es ja irgendwas geben.
Ich hätte mir jetzt vorstellen können, du verknüpfst es mit dem, dass du sagst, ich habe in der Notfallmedizin so viel erlebt.
Und naja,
da muss es irgendwas geben, weil sonst wäre es ja ungerecht.
Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe, was du meinst. Aber das ist nicht mein Verständnis von Gott oder nicht. Ich denke, dass das, was bei uns passiert, nicht irgendwie gewollt ist oder umgekehrt. Stirbt einer, dann hat es Gott nicht gewollt, dass er weiterlebt oder was auch immer. Das würde jetzt so, so weit denke ich nicht. Weil im Zweifel kommst du nur in irgendwelche Gedankensphären, wo du sagst, ja, Gott ist vielleicht da doch nicht so toll oder was auch immer. Also ich sehe das schon eher so, dass wir hier in unserem Bereich leben, Welt, keine Ahnung, wie immer, in dem wir unserem Schicksal gewissermaßen überlassen sind. Wir sind ja auch Menschen, Wesen, die Geist haben, gewisse Dinge selbst entscheiden zu können oder nicht, und dann passieren Dinge oder halt nicht.
Ja. Es ist spannend, dass du Schicksal erwähnst. Mhm. Wie würdest du deinen Lebensweg beschreiben? Was Schicksal, was Fleiß oder was einfach nur Glück?
Ach, alles irgendwo gleichzeitig.
Weil du hast ja auch habilitiert, habe ich gelesen.
Ja, ja. Habilitation ist auch nochmal so ein Ding, was ich dann.
Aber die braucht man theoretisch nicht unbedingt. Weil du, das ist ja, also kurz zur Erklärung, nur so wie ich es verstanden habe, als Professor kann man habilitieren.
Na, als Doktor kannst du dann noch habilitieren im Prinzip. Ja. Da brauchst du erstmal einen Doktortitel und die Habilitation ist insbesondere in der Medizin häufig zumindest Voraussetzung auf einen Professorentitel.
Ach, das ist das Kürzel, das Hubble, oder?
Hubble, genau.
Ah, okay, und was ist das dann? Besonders ist auch wieder so eine Arbeit, wo man schreiben muss.
Faktisch ist es noch einmal eine umfangreichere Doktorarbeit.
Ja. Über was hast du geschrieben dann?
Das war ein spezielles bildgebendes Verfahren in der Medizin, in der Orthopädie, wo wir Kunstgelenke untersucht haben, beziehungsweise genau genommen, wie sich Kunstgelenke im Körper, im Knochen bewegen. Also jetzt nicht, was weiß ich, ein künstliches Knie, wie sich das bewegt, sondern Mikrobewegungen, die anzeigen, ob sich ein Kunstgelenkerimplantat lockert, also aus dem Knochen sozusagen herausbewegt, wenn man so will. Ja. Und da haben wir dann so Röntgenmethode beforscht, die das im Mikrometerbereich messbar gemacht hat.
Woher nimmst du diese Zeit? Und der gute Mann hat noch Kinder. Also zwei habe ich gesehen. Wie viele sind es?
Zwei.
Zwei, okay. Und Katzen und eine Frau. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Man muss wirklich sagen, organisiert.
Ja, da gehört natürlich die besagte Frau natürlich dazu. Ohne die geht sowas nicht. Die muss sowas mitmachen und auch viel aushalten. Das muss man schon aussagen.
Und zu dieser darfst du jetzt gleich wieder gehen. Aber eine einzige Frage habe ich noch an dich. Und zwar die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Drei Menschen, mit denen du einmal in deinem Leben einen Kaffee trinken gehen könntest. Die Menschen können schon gestorben sein, schon längst gestorben sein, Sprache egal. Wen würde der Professor Dr. Sesselmann wählen und warum?
Das klingt jetzt total bescheuert, aber ich habe mir echt gerade gedacht, wem würde ich was sagen wollen, dass von Relevanz? Keine Ahnung, da fallen mir nur böse Menschen ein und als erster ist mir blöderweise Adolf Hitler eingefallen.
Den hatten wir schon oft und das wäre auch einer von meinen echt, drei Scheiße, tatsächlich. Ja, aber es ist in Ordnung. Okay.
Interessant.
Also wäre auch einer von meinen, weil einfach, weil man viel sagen möchte. Ja. Und auch fragen möchte.
Ja, ich befürchte nur, dass das ähnlich wäre wie bei Donald Trump. Da kannst du viel sagen und wenig Gehör finden. Im Zweifel landest du noch im KZ oder was. Also, ja, aber wenn man dabei
oder
was...
Oder man wird Leibarzt. Ja,
wenn man dabei was ausrichten könnte, wäre das zumindest mal einer, der mir als allererstes tatsächlich eingefallen ist.
Ja. Wer wäre deine Nummer zwei?
Wahrscheinlich eine historische Figur. Also wer mir jetzt tatsächlich, also klingt auch blöd, aber wenn es ihn wirklich gegeben hat, dann wäre es Jesus. Ja. Einfach mal, um zu sehen, hey, den hat es echt gegeben. Ja. Um meine Zweifel, die vielleicht viele Gläubige, der eine mehr, der eine weniger, auszuräumen. Ne? Und einfach mal zu gucken, was war denn das echt für ein Mensch? Ja? Was ist das für, also als Mensch, jetzt nicht als Gott, sondern als Mensch, ne? Was war das für einer?
Es wird auf jeden Fall eine schöne Runde. Wer ergänzt die Runde? Wer ist deine Nummer 3? Ich hätte jetzt gedacht, da kommt, keine Ahnung, was weiß ich, Britney Spears oder irgendwas Musikalisches. Hm. Aber nein, bis jetzt immer hochbelesen, der gute Herr Sesselmann.
Oh, ne, das stufst du so ein, ne? Also jetzt, wo du Musiker gesagt hast, da fielen mir spontan auch ein paar ein, so Musik.
Ja, die müssen es nicht sein, um Gottes
Willen. Aber nein, ich habe schon einen im Kopf gehabt. Ja. Ne? Weiß nicht, ich habe jetzt eigentlich immer gedacht, dass es überraschend ist, aber sowohl Jesus als auch Adolf Hitler waren ja keine Überraschungen offensichtlich. Meine dritte Person, vielleicht ist das trotzdem überraschend, wäre ich gern selbst, aber 20 Jahre jünger oder 25 Jahre jünger.
Was würdest du dir sagen?
Würde ich sagen, pass auf, du bist schon ein paar Mal nicht ganz richtig abgebogen, hast es bis jetzt aber ganz gut geschafft. Werden noch ein paar Weichenstellungen kommen, die du auch aufpassen musst, dass du die richtig erwischt. Und was ich mir sagen würde, was ich vielleicht anders machen sollte, aber da weiß man immer nicht, ob man dann wirklich auch wieder da ankommt, wo man danach gelandet ist. Eigentlich bin ich ja nicht unzufrieden. Aber wenn ich was ändern würde, würde ich sagen, pass insbesondere auf, dass du dich noch mehr um deine Familie kümmerst.
Ich glaube, die muss schon hin und wieder darunter leiden.
Ja, es ist so.
Aber das macht nichts, denn es gibt ja das Bankkonto.
Ja, auch das. Geld ist beruhigend, wenn man es hat, aber es gibt definitiv wichtigere Dinge als das.
Mhm. Schön gesagt, schön gesagt. Lieber Stefan, vielen Dank für deine Zeit heute, für deine Zeit im Garten. Du darfst jetzt die Balkontür wieder öffnen, um dann Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Ich bedanke mich, dass du heute unser Gast warst und uns ein bisschen Mäuschen in deinem Leben spielen hast lassen. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Für mich war das so jetzt mal das erste Podcast-Interview. Auch mal wieder was Neues nach vielen anderen, die ich schon in der Vergangenheit gemacht habe. Und freut mich. Schön, dass ihr heute hier wart. Und gucken wir mal, was vielleicht da auch noch draus wird.
In 10 Jahren kommen wir wieder, dann sind wir gespannt, was er sich dann einfallen hat lassen. Wahrscheinlich hat er sogar einen eigenen Podcast. Ich traue ihm alles zu.
Schauen wir mal. Ja, in meinem Leben gab es schon viele Wendepunkte.
Aber trotz der vielen Wendepunkte hat alles genau so sein müssen, dass du heute bist, wo du bist.
Ja, ich hoffe, dass ich eure Erwartungen erfüllt habe mit spannenden Geschichten. Sein eigenes Leben findet man immer wenig spannend. Ja. Mal schauen, wie es deine Zuhörer so finden.
Ja, dann lasst doch gern mal einen Kommentar da. Schreibt rein, wie euch die Folge gefallen hat. Und der Stefan wird es definitiv nachlesen. Und wie gesagt, wenn ihr ihn persönlich treffen wollt, dann kontaktiert das Physio-Team Lindner. Wenn ihr eine ärztliche Zweitmeinung wollt, ihr kommt auch in die Oberpfalz oder ihr fahrt nach Würzburg. Ja, es wird jetzt dann
dein Büro... Fürth-Langdascher.
Ich sag, die Straße schreibe ich nicht in die Show.
Im Zweifel über den Lukas. Okay.
Ja, liebe Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden, abonniert den Podcast und bleibt neugierig auf die Geschichten der Menschen in Geschichten, die das Leben schreibt. Mehr über meine Arbeit als Moderator, Speaker und Entertainer findet ihr unter www.harrymeier.de. Dort erfahrt ihr übrigens auch, wo ihr diesen Podcast mal live erleben könnt. So, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von Geschichten, die das Leben schreibt. Bis bald, euer Harry. Servus.
Und tschüss.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meier. Weitere Infos findest du auf www.harrymeier.de.